Vielen Dank, Katja, für deine Lesung gerade. Wir haben gehört, dass Kiona in einer Parallelwelt, aber am Ort von unserem Island liegt.
Das stimmt. Und ich war 3 Wochen in Island, nachdem ich die Idee hatte und die Handlung auch schon hatte. Dann bin ich nach Island gefahren, habe wirklich 3 Wochen lang nach Schauplätzen gesucht, weil ich wollte, dass das wirkliche Orte sind. Also zum Beispiel der Ort, wo das Grüne Tor ist. Bei Lesungen zeige ich normalerweise auch Fotos davon. Mhm. Es gibt insgesamt 5 Tore, noch das Schwarze, zum Beispiel das Goldene Tor, die sind sehr, sehr hübsch. Also ich habe immer sofort gewusst, wenn ich so ein Tor gefunden hatte. Und ich habe auch sofort gewusst, als ich den Ort gefunden hatte, wo Kiona sich ausbreitet im Roman. In unserer Welt ist da nur eine Ebene am See. Aber man muss sich, wenn man die Vorstellungskraft hat, kann man sich das ausmalen. Und wenn man durch das Tor schafft zu gehen, also ich habe die genaue Ortsbeschreibung online gestellt. Dann, wenn man es schafft, gerne, könnt ihr es ausprobieren. Und dann kann man dort die Kiona erkunden.
Das heißt, du bist tatsächlich auf Recherchereisen nach Island gefahren?
Ja, klar, das mache ich immer, weil ich finde das ganz wichtig. Weil so ein Roman lebt ja auch von der Atmosphäre und wenn das irgendwie fake klingt, dann spüren das die Leser. Und ich fahre eigentlich immer hin, um einfach mal aufzusaugen, wonach riecht es da, wie fühlt es sich an, dort zu sein, was für überraschende, ungewöhnliche Orte kann man dort noch finden, was begegnet einem dort noch so. Das sind alles Sachen, die kriegt man einfach weder aus dem Reiseführer noch aus Google Maps einfach. Mhm. Und deswegen finde ich das schon sehr wichtig. Und auch wenn es ein Fantasy-Roman ist, aber wie gesagt, das Island-Feeling ist, glaube ich, schon relativ authentisch.
Du bist eine ausgesprochene Fantasy-Autorin. Das ist dein Genre, das du besonders liebst. Wieso Fantasy?
Erstmal sage ich erstmal Jein, weil ich habe auch schon einige Near-Future-Thriller geschrieben, zum Beispiel Ruf der Tiefe oder White Zone, das kennen einige von euch, oder Vulkanjäger oder Floaters. Also das sind lauter All-Age-Romane, die sich mit Themen der Zukunft beschäftigen. Meist spielen sie so im Jahr 2030. Und ich hatte so eine Phase, wo ich die geschrieben habe und jetzt bin ich aber wieder zurück in meiner Fantasy-Phase. Das geht bei mir so nach Interesse, weil ich habe ja den wirklich super geilen Beruf, bei dem ich mir aussuchen kann, was ich mache. Und wenn ich ein bestimmtes Projekt habe, dann biete ich das dem Verlag an und wenn ich Glück habe, dann sagen die ja. Und dann kann ich das auch schreiben und kriege auch Geld dafür. Also natürlich kann ich es auch so schreiben, aber ohne Vertrag würde ich dann keine Kohle kriegen. Das mache ich deswegen nur manchmal.
Aber was liebst du an der Fantasy oder an, auch wenn du sagst Near Future, ist es ja trotzdem ein fantastisch angehaucht. Was ist es, was dich daran reizt?
Also ich glaube, dass ich einfach wirklich meine Fantasie freien Lauf lassen kann. Also weil wenn man im realistischen Bereich bleibt, dann muss man sich ja wirklich an ganz strenge Vorgaben halten und oder vielleicht sogar noch Regeln des Genres oder sowas. Und bei Fantasy, da kann ich einfach wirklich ranklotzen, da kann ich alles aus meinem Gehirn rausziehen. Also ich glaube, es wurde bei mir mal so ein MRT vom Kopf gemacht und dann dachte ich so, oh, was finden die da drin? So einen bunten Matsch, so bunte Schlieren, die sich da verwirbeln und sowas. Fliegen da so ein paar Drachen aus den Ohren und so. Also ich hatte schon immer viel Fantasie und war schon in der Schule berühmt-berüchtigt als Geschichtenerzählerin. Das muss angeboren sein.
Du baust ja nun sehr elaborierte Welten in deinen Fantasy-Romanen. Wie gehst du da vor?
Das ist schon ganz schön aufwendig. Also ich habe das zu Anfang unterschätzt. Also als ich meine ersten Romane geschrieben habe, also die ersten, die später veröffentlicht wurden, das waren die Darisch-Trilogie und die Feuerblüte-Trilogie, da hatte ich da noch überhaupt keine Erfahrung und habe mir einfach mal alles Mögliche ausgedacht. Aber zum Beispiel habe ich erst zum Schluss eine Karte gezeichnet. Heute würde ich sagen, völlig ballerballer, die muss man zuerst zeichnen, ja. Und heute brauche ich ungefähr so 1 Monat Vollzeit. Also ich bin hauptberuflich Autorin. Das heißt, ich mache dann wirklich Vollzeit nichts anderes, als diese Welt auszugestalten. Währung, Bildungssystem, Religion, Feiertage, Krankheiten, Kleidungsstil, was essen die da, Ausdrücke, Geschichte dieses Reichs und wie benehmen die sich da generell, wie ist die Gesellschaft organisiert. Also es gibt 1000 Dinge, die einem jetzt auf Anhieb nicht einfallen vielleicht, aber ich habe da so eine Checkliste mal aufgestellt.
Genau. Und hierbei hast du ja, also in den Kiona-Roman hast du ja tatsächlich auch Mythen aus Island mit eingebaut oder mythische Wesen aus Island. Mir sind die Elfen vor allem aufgefallen. Das sind ja auch sehr spannende kleine Viecher.
Das stimmt, aber ich musste einen eigenen Zugang zu ihnen finden, weil ich war leider ein bisschen enttäuscht von den original isländischen Mythen. Zum Beispiel, ich habe mir natürlich die isländischen Märchen Regalmeter, Festmeter gekauft und da habe ich festgestellt, okay, die Trolle sind eigentlich relativ langweilig Und die Elfen sind auch eigentlich so wie Menschen, nur halt etwas kleiner und sie tauchen halt hinter Steinen auf, aber sonst haben sie keine besonderen Eigenschaften. Okay. Fand ich super schade. Und deswegen, meine Elfen sind so ein bisschen so eine Mischung zwischen Kindern und Katzen. Ja? Sehr, sehr hairbrained, wie man Englisch sagen würde. Also sie sind unberechenbar, also flirrig von der Art her. Also man kann sich überhaupt nicht auf sie verlassen und sie machen immer alles anders, als man denkt. Und dann, also ich muss für mich immer so einen Zugang finden zu diesen Fantasy-Wesen. Auch zum Beispiel Drachen. Ich habe schon über verschiedenste Drachenarten geschrieben. Zum Beispiel in meinem Roman Das dunkle Wort sind es Flussdrachen, die mit den Magiern interagieren. Also das ist wieder was ganz anderes. Also ich muss da immer irgendwas finden, was mich interessiert, was noch für mich neu ist, was vielleicht auch für die Leser neu und anders ist. Weil immer nur das Tolkien-Universum durchzukauen, das war mir schon immer zu langweilig.
Das fand ich nämlich besonders schön an deinen Elfen, dass sie, auch dass sie so futtermotiviert sind, fand ich erstmal super.
Schokolade, genau.
Aber auch, dass sie eben nicht so diese klassischen, typischen Elfen, die irgendwie klein und niedlich und hübsch und nett und Wünsche erfüllen und
Vögelchen und Glitter. Ja, genau, und auch kein Bogenschießen und keine spitzen Ohren und so, genau.
Wie machst du das im Allgemeinen, dass du diese Klischees umgehst, auch wenn man jetzt über Drachen nachdenkt oder über Trolle nachdenkt, da hat man sofort ein Bild, wie die zu sein haben. Wie stellst du sicher, dass du nicht nur diese Klischees bedienst?
Indem ich erstmal das Stichwort Trolle nehme und dann anfange, vor mich hin zu brainstormen. Wirklich so, ich sitze am Computer und dann tippe ich ein, alles, was mir zum Thema Trolle einfällt und dann fängt diese blubberbunte Maschine in meinem Kopf an und denkt sich alles möglich zu diesen Trollen aus, zu diesen Elfen und da kommen die schrägsten Sachen raus. Und wenn mir nichts einfällt, was nicht so oft der Fall ist, dann frage ich meine Familie und diskutiere das mit denen. Wir sind drei humorvolle Leute, die gern Quatsch machen und herumspinnen. Also wenn ich nicht auf was komme, kommen die erst recht auf was. Und zu dritt ergibt es dann die richtige Mischung und dann brauche ich nur noch die Stichworte und das bringt mich dann wiederum weiter. Und schon hat sich was Eigenes gebildet.
Das heißt, das sind sozusagen deine ersten Sparringspartner beim Schreiben.
Ja, das ist mein Brainstorming-Team, genau, ganz
sehr
wichtig.
Schön. Mhm. Kann man ja auch nicht alleine machen, so ein Buch schreiben.
Man sitzt ganz oft alleine tatsächlich vor dem Bildschirm, aber man kann sehr froh sein, wenn man jemand hat, so wie ich meinen Sohn Robin, der jetzt im passenden Alter ist und dem ich wirklich jeden Tag das neueste Kapitel vorlesen kann und der mir dann auch sagt so, Mama, nee, das ist noch nicht so das Wahre und mach das doch mal ein bisschen spannender und die Kampfszene ist auch zu kurz und der Gag, der zündet auch nicht und so. Also er ist schon sehr, sehr streng, aber es ist super und vieles gefällt ihm auch sehr gut. Heute hat er eine Woodwalkers-Kurzgeschichte gehört. Und morgen hört er wieder was anderes. Also ich lese ihm, er genießt es auch sehr, dass ich ihm das vorlese, das Neueste. Und wir diskutieren das. Und er ist inzwischen natürlich nach vielen Jahren so erfahren, dass er auch wirklich immer den Finger in die Wunde legt. Und das ist so super nützlich.
Das finde ich spannend. Dann hast du ihn ja quasi schon...
Ich habe ihn trainiert.
Ja, schreibtrainiert.
Ja, ich nenne ihn auch immer meinen Junior-Lektor. Genau.
Sehr schön.
Das stimmt. Er könnte eigentlich schon als ein solcher arbeiten. Also sein Stundenlohn ist auch echt konkurrenzfähig. 6 Euro zur Zeit. Genau. Also nicht für das Testlesen, sondern er hilft mir bei anderen Sachen auch. Genau.
Sehr schön.
Und ja, jeder bräuchte so einen Junior-Lektor.
Klar. Perfekt. Vor allem, wenn man in deinem Genre schreibt.
Unbedingt. Genau.
Ich wollte eingehen auch auf Reihen. Du schreibst ja nun diverse Reihen.
Was für mich aber relativ neu ist.
Tatsächlich?
Ja, das stimmt. Also ich sage mal so, eine Trilogie, kann man eine Trilogie eine Reihe nennen?
Alles, was mehr als eins ist, ist bei
mir
eine Reihe.
Okay, also dann habe ich schon 2 Trilogien geschrieben, dann eine kleine Reihe Delfin-Team, aber das war es eigentlich schon. Ich habe dann ganz, ganz lange, glaube ich, 10 Jahre nur Einzelromane geschrieben. Mhm. Und Woodwalkers war dann meine erste Reihe wieder und das war gleich eine riesen Herausforderung. Weil ich nicht wusste, wie viele Bände werden das eigentlich. Also der Verlag hat mir Verträge für 2 Bände gegeben und dann mehr oder weniger gesagt, okay, schauen wir mal, wie es ankommt. Und dann entscheidet sich, wie viele Bände das sind. Was natürlich, das sagt, völlig unplanbar macht, wie du deinen Spannungsbogen dann von Band zu Band führst. Mhm. Also das war wirklich eines der schwersten Sachen, die ich bisher machen musste, so vom Plotten her. Und natürlich ist das jetzt auch nicht einfacher, weil meine neueste Reihe Seawalkers, die musste ich von Band 1 bis 6 komplett durchplotten. Mhm. Das heißt, ich weiß jetzt schon, was in Band 6 passiert. Und so eine ganze Reihe von aus dem Nichts zu entwickeln, die dann auch funktioniert, das ist wirklich, sagen wir mal so, das Schwierigste, was ich so mache.
Wie gehst du vor, wenn du diese Spannungsbögen baust? Wie viel muss in einem Buch abgeschlossen sein? Wie viel trägst du weiter? Hast du dann Daumenregeln für oder ist das eher so, wie es kommt?
Also es ist auch ein bisschen gemein. Also zum Beispiel in Kiona ist schon jetzt in sich abgeschlossen. Auch die einzelnen Bände sind schon in sich abgeschlossen. Aber ich ziehe so ein bisschen, also ich lege immer so ein, werf so einen Anker aus, dass man sagt, okay, ich will jetzt wissen, was ist jetzt damit und damit, zum Beispiel mit den Eisdrachen, was passiert, wird sie Andrik wiedersehen, etc. Und im Band 2, das ist sehr gemein, sind auch so ein paar kleinere Anker drin. Man weiß, da könnte noch eine Fortsetzung kommen, aber vielleicht auch nicht. Und also ich halte mir das durchaus ein bisschen offen. Und wenn aber jetzt keine Fortsetzung kommt, ist das auch nicht so super schlimm, weil das in sich aber abgeschlossen ist. Also ich hasse das, wenn Leute so komplette Cliffhanger-Bücher schreiben und man weiß genau, die Fortsetzung kommt erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Das ist super gemein. Dann ist man natürlich vollkommen wieder raus. Also was mache ich nicht? Sondern ich trage immer so kleinere Dinge oder das Hauptproblem, das wird nicht gelöst, oder so kleine Sachen trage ich rüber. Und zum Beispiel ab Woodwalkers 5, da wird ganz konkret auf das Ende hingearbeitet mit dem Band 6, dem großen Finale. Da musste ich schon, also ab Band 4 habe ich angefangen, konkrete Hinweise noch zu streuen, die dann schon auf das Ende hindeuten, weil da wusste ich schon, es werden 6 Bände. Aber zu Anfang wusste ich das nicht, es hätte sein können, dass es nur 3 werden.
Wie gehst du dann vor? Hast du ein bestimmtes Software-Tool, in dem du das machst? Hast du einen Raum, in dem du eine komplette Wand beschreibst mit an dieser Stelle kommt dieser Hinweis und an der Stelle kommt der Hinweis? Oder hast du andere Techniken,
also, mit denen du das machst? Es gibt ja Leute, die machen solche Mindmaps und Zettel auf Wänden. Ich habe das ganz primitiv in einem Word-Datei. Ich habe eine Datei für Figuren, eine für Handlungen, wo ich das in Kapitel aufschlüssele und in Szenen aufschlüssele. Eine Datei für Kultur und Welt und eine noch für diverse Ideen, wo ich spontane Einfälle dann notiere. Und das reicht mir tatsächlich und alles andere behalte ich im Kopf. Aber ich habe da auch wirklich eine sehr gute Helferin, die Sabine. Und zwar, weil ich habe die Bände ja auch über viele Jahre geschrieben inzwischen, die Woodwalkers und so. Und die hat jedes kleinste Detail im Kopf, im Gegensatz zu mir. Und wenn ich ihr ein neues Manuskript zu lesen gebe, dann sagt die, an der Stelle hat die Figur ja leider die Augenfarbe gewechselt. Oder also in dem Band wohnen sie noch im ersten Stock und nicht im zweiten und sowas. Ja. Also sie ist gnadenlos und das ist super, weil die findet diese kleinen Widersprüche, die mein Lektor nicht immer findet. Also weil sie ist ein Fan auch, sie ist ein echter Fan und sie ist eine super Lektorin, weil sie auch schon, also sie ist auch erwachsen. Also.
Eine laufende Enzyklopädie.
Super klasse.
Es gibt ja tatsächlich Menschen, die relativ spät erst dann auch anfangen, aber ganze Regelwerke dann auch zu schreiben.
Für ja, sie hat auch das sowas. Wiki, sie hat auch das Wiki für Seawalkers und Woodwalkers angelegt und das sind inzwischen auch 300 Seiten, also es ist Wahnsinn, also ist unglaublich fleißig. Also ohne die wäre ich schon ein paar Mal auf den Klippen der Continuity gestrandet.
So. Ist das genau. Ein öffentliches Wiki?
Ja, genau. Der Link ist auf meiner Homepage. Man kann es auch einfach Woodwalkers Wiki bei Google eingeben und dann kann man einfach mal reinschauen. Sie ist unglaublich gründlich. Also manchmal gucke ich tatsächlich selber nach, wenn ich was nicht mehr genau weiß. Aber sie hat das unglaublich katalogisiert. Und so jemand braucht eigentlich jeder Fantasy-Autor, der irgendeine Reihe schreibt. Weil mein Lektor ist kein Fantasy-Fan und der hat das manchmal ein bisschen schwer mit mir. Also mit ganzen Reihen, die er im Überblick behalten muss und so. Das ist für ihn nicht so ganz einfach.
Du schreibst hauptsächlich für Jugendliche und du hast gerade schon gesagt, du schreibst auch All-Age-Romane, aber vieles genau. Von dem, was du machst, ist Jugendliteratur.
Ja, aber zum Beispiel bei Kiona würde ich sagen, das ist All-Age. Also man kann es ab 12 lesen, man kann es aber auch noch mit ganz klassisch 99 lesen. Ja. Und ich kriege auch viel Feedback von Erwachsenen. Und bei Woodwalk ist das so, das ist Geschmackssache. Also das ist eigentlich für Jugendliche, aber ich kenne auch noch, also wie gesagt, Eltern oder einfach Erwachsene, die Spaß daran haben, denen aber bewusst ist, dass es ein Kinder- und Jugendbuch ist und die sich einfach dann nochmal in diese Welt hineinbegeben, einfach um ihre Fantasie nochmal so richtig, sich so einfach so ein bisschen da reinzuwerfen, diese Fantasy-Welt. Also das ist aber ganz klar Kinderbuch.
Mhm. Worauf muss man besonders achten, wenn man gerade für Jugendliche schreibt?
Nicht langweilen, ganz wichtig, das verzeihen die niemals. Also mein Sohn hat mir ziemlich klar die Richtung vorgegeben, es muss entweder witzig, jede Szene muss entweder witzig oder spannend sein und ich habe dann noch anrührend dazu genommen. Witzig, spannend oder anrührend und das im gesamten Roman. Es gibt keinen Leerlauf, du wirst im Idealfall durchgesogen. Und also ich habe es an ihm getestet sozusagen, ich habe es genau auf ihn zugeschnitten und anscheinend sind die anderen Jugendlichen auch so wie er. 560.000 verkaufte Exemplare bisher
sprechen
durchaus für sich, genau.
In der Tat.
Das stimmt. Also es ist gut, dass ich das so an ihm machen konnte, deswegen ist er auch in jeder Danksagung und kriegt einen Teil des Honorars ab und so.
Na schön.
Es ist super praktisch. Aber es gibt tatsächlich auch Kinder- und Jugendbuchautoren, die keine Kinder haben, die schaffen das auch irgendwie. Also von daher ist das nicht Bedingung, nicht, dass ihr jetzt euch Sorgen macht, wenn ihr Kinder und Jugendbuch schreibt. Es geht auch ohne Kinder. Ist nur lustiger mit. Genau.
Du hast auch schon Kinderbücher geschrieben tatsächlich. Also
für Jüngere.
Genau, Kindereien. Du hast auch Kindersachbücher geschrieben. Das hat
ja, tatsächlich, mein Gott. Das sind, also das kennt keiner, obwohl es eine 100.000 Auflage teilweise ist. Zum Beispiel, frag doch mal die Maus, Meere und Ozeane. Also ich habe ganz viel für die Sendung mit der Maus die Bücher dazu geschrieben. Das war eine echte Herausforderung, das muss man lernen. Dinge wie Osmose, Gravitation, schwarze Löcher und sowas ohne Fremdwörter irgendeiner Art zu erklären. Und so Schritt für Schritt, dass man es auch kapiert. Oder wieso ist der Himmel blau, was extrem kompliziert ist. Mhm. Und solche Sachen. Und da hatte ich richtig viel Übung, als ich das gemacht habe. Ich habe irgendwie 7, glaube ich, von diesen Sachbüchern geschrieben. War spaßig, aber es war auch extrem anstrengend. Also Roman ist Spaß, Sachbuch ist Arbeit.
Und trotzdem schreibst du auch Schreibratgeber, was ja
hab
auch
geschrieben.
Hast geschrieben.
Ja, genau. Dafür habe ich definitiv keine Zeit mehr. Genau. Nee, es war gut, dass ich das gemacht habe. Mhm. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich nicht, also spaßige Arbeit, sehr spaßige Arbeit. Das war in der Phase, wo ich gerade so eine Übergangsphase war mit den Büchern. Mhm. Da hatte ich Zeit dafür. Und jetzt keine Chance. Also die Leser wollen zweimal im Jahr einen neuen Walkers-Roman, also gerade Seawalkers. Mhm. Dann versuche ich mir die Zeit rauszuknabbern, dass ich noch nächsten Herbst so einen Wälzer schreiben kann. Und da passt nichts mehr dazwischen. Mhm. Dann will Arena noch so ein Special jedes Jahr. Ich habe ihnen schon gesagt, so hallo, bin ich ein Roboter? Nein. Mhm. Also es ist ein bisschen schwer zu verstehen, dass 3 Bücher im Jahr schon relativ viel ist. Trotzdem möchten sie gerne noch ein bisschen mehr aus mir rauspressen. Ich verstehe das. Das ist ja bares Geld. Ja. Ja.
Und trotzdem hast du ja mit deinem Schreibratgeber, vor allem den über das Selbstlektorat, relativ Welle gemacht und warst auch neulich noch bei der Online-Autorenmesse
das
dabei
stimmt,
und hast
stimmt.
da einen Vortrag gehalten. Mhm. Wo wir dich schon mal da haben, und es hören ja auch immer viele Schreiberlinge zu.
Hallo Autoren, genau.
Hast du so einen Tipp oder zwei, so das auch beim Selbstlektorat?
Ja. Also es gibt ja bestimmte Fehler, die man immer macht. Man ist ja dann betriebsblind und ich weiß zum Beispiel genau, wenn ich den Roman fertig habe, ist jede einzelne Szene in sich geschliffen und funktioniert. Das weiß ich wegen meinem Sohn, weil ich die Kapitel vorgelesen habe. Aber der gesamte Bogen, da muss mein Lektor immer noch ganz doll zimmern mit mir zusammen. So, hey, wieso kommt denn die da nicht vor? Und du musst mal stärker hier den Anziehen, die Spannungsbogen und der Schluss, nee, das geht noch gar nicht und so. Also der große Bogen, das ist bei mir die Schwäche. Und deswegen habe ich so eine Checkliste entwickelt bei diesem Selbstlektorat, wo man selber nochmal abchecken kann, wo ich auch alle meine Fehler, die ich alle schon gemacht habe, selber im Laufe der Zeit auch mal aufgelistet habe. Und damit ihr die nicht macht, ihr Autoren, genau, zum Beispiel, die Hauptfiguren sind oft zu positiv. Man vergisst ihnen Schwächen, Ängste und sowas zu geben, Verletzlichkeiten. Die sind aber ganz, ganz wichtig. Gerade gestern habe ich erst so ein totale Hater-Mail gekriegt. Ja, so meine Hauptfiguren sind ja total perfekt und das geht ja gar nicht und so. Und da habe ich aber dann ganz nüchtern aufgezählt, was sie für Schwächen und Ängste und Probleme haben. Und dann war dann auch Ruhe, aber der hat es anscheinend nicht so richtig gelesen. Aber keiner mag perfekte Figuren, also selbst wenn du dich total in deine männliche Hauptfigur verliebt hast, was durchaus oft vorkommt, musst du ihm Schwächen geben. Er darf nicht perfekt aussehen, bitte. Er muss auch schwierige Seiten haben. Kann auch unordentlich sein oder irgendwas oder abgebrochenen Zahn haben. Was weiß ich, gib ihm irgendwas, mach ihn nicht perfekt, bitte. Ja, also weil perfekte Leute finde ich unglaublich uninteressant.
Es ist in der Tat so. Man findet die dann auch immer als Leser so blöd, weil man sich so denkt, ah, ja, und du bist so perfekt.
Den
und
kann man sich auch gar nicht identifizieren.
Ich halt nicht. Genau.
Ja, genau, das mag man auch gar nicht. Und zum Beispiel Kari ist wirklich, ist Inbegriff des Unperfekten, aber sie entwickelt sich schon relativ stark und wächst auch, wie das Figuren noch hoffentlich oft tun, über sich hinaus und entdeckt auch neue Seiten an sich und wird schon auch, ist im zweiten Band schon eine ganze Ecke erwachsener als im ersten Band. Also das, ich hoffe, das spürt man auch. Aber sie hat zum Beispiel Figurprobleme oder steckt mit ihrem Roman immer noch seit 50 fest und seit Jahren und sowas. Also sie ist, also ich glaube, ich mag das auch an ihr, dass sie so unperfekt ist einfach. Ja, und das ist so ein Punkt von dieser Checkliste. Mhm. Und es gibt einfach Punkte, die muss man nochmal abhaken. Das sind die Nebenfiguren zum Beispiel liebevoll gezeichnet oder hat man da 0815 der Polizist oder die Lehrerin oder sowas drin. Das sind dann halt Abziehbilder, aber die möchte man nicht drin haben. Solche Sachen muss man einfach nochmal checken, wenn man fertig ist mit dem Manuskript. Mhm. Genau.
Du hast gerade angesprochen, du hast auf eine E-Mail geantwortet. Hast du regen Austausch mit deinen Lesern?
Oh ja, ja, sehr rege. Das ist manchmal, wenn ein neues Buch rauskommt, sind das bis zu 20 am Tag Kommentare und Mails. Das ist dann auch Ausnahmezustand bei mir im Haus dann. Und deswegen bin ich froh, dass nächstes Jahr ein Roman weniger rauskommt, obwohl es gibt das Special. Okay, doch nicht weniger. Naja, auf jeden Fall ist dann immer ordentlich was los und normalerweise sind das so 5 bis 10 zur Zeit, also jetzt tendenziell eher 10. Und das ist nicht immer ganz einfach, die zu beantworten. Es sind auch ganz spezielle Fragen dabei, sind auch Fragen, die sich wiederholen. Das sage ich dann so, mein Gott, guckst du auf der Homepage nach. Ich habe das auf eine Antwort auf häufige Fragen drin. Nein, die fragen lieber, weil natürlich die Autorin antwortet dir. Das ist natürlich toll, ja. Aber dann denke ich so, mein Gott, die Erscheinungsdaten kannst du doch nachgucken. Aber da kommen wieder ganz rührende, tolle Briefe und Kommentare. Und ich freue mich total, gerade wenn ich mal wieder Nicht-Leser bekehrt habe oder sowas. Und es ist wirklich sehr schön, dieser Austausch. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass andere Autoren das auch haben oder machen. Dann habe ich aber mit anderen Bestseller-Autoren gesprochen, weil zum Beispiel gibt ja Arena, Verlagsabende und so. Dann habe ich gesagt, ja, wie macht ihr das mit den Leserbriefen? Und die so, hä? Ihr beantworten? Und sie so, hat sich herausgestellt, die kriegen einen im Monat. Also das ist bei mir schon ungewöhnlich.
Woran liegt das, glaubst du?
Ich war von Anfang an relativ im engen Kontakt mit den Fans. Also es gab sogar schon Starish-Zeiten, das ist schon echt lange her, gab es schon einen Fanclub und so. Und ich fand das lustig, habe mich da irgendwie reingeklingt und so. Und das hat jetzt Tradition und jetzt muss ich es quasi ausbaden. Aber es macht ja auch Spaß. Also von daher ist es Arbeit und Spaß.
Genau. Was sind ein paar besonders schöne Erfahrungen, die du mit Fans gemacht hast? Gibt es welche, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Ja, also zum Beispiel hat mir eine geschrieben und hat mir vorgeschlagen, eine Pantherin namens Noemi einzubauen. Und da dachte ich so, okay, Pantherin, Noemi, cooler Name, mache ich. Das ist dann Seawalkers reingeflossen. Und dann habe ich das ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich wollte ihr eigentlich erst zum Erscheinen des Buches dann eins schicken. Und dann war vorher aber Buchmesse. Und dann signiere, lange Schlange und sowas. Und dann kommt ein Mädchen und ich frage sie, ja, wie heißt du? Noemi. Und ich so, ach, ist ja lustig, ich habe so eine Pantherin, die heißt so. Und die, das war ich, die das vorgeschlagen hat. Und das war total schön natürlich, klasse. Und die sah auch noch so aus, wie ich mir die vorgestellt habe. Fantastisch, ja. Das hat den Nachteil, dass jetzt alle mir ständig Figuren vorschlagen. Also, weil ich das in die Danksagung geschrieben habe. Ich schreibe, wenn mir jemand hilft, schreibe ich das in die Danksagung. Mhm. Und das ist auch drin. Und da muss ich halt jetzt wieder massig abwehren, in Anführungszeichen. Also einfach sagen, sorry, ich habe schon genug für 10 Schulklassen zusammen. Es klappt leider nicht. Das ist halt auch schwierig, immer Nein zu sagen. Aber ja, geht nicht anders. Also ich habe halt nur ein begrenztes Figurenkontingent. Genau.
Nochmal zurück zu den Schreibratgebern. Du hast auch einen geschrieben für Jugendliche speziell. Mhm. Kommen viele Jugendliche auf dich zu, die auch in deiner Leserschaft sind und sagen, ich schreibe auch selber?
Ich mache sogar einen Fanfiction-Wettbewerb zweimal im Jahr. Oh, toll. Das ist immer sehr lustig. Also werden um die 50, 60 Geschichten immer eingeschickt. Und ich kriege dann die Top 20 nochmal zum Lesen. Also die Sabine, die kennst du ja schon vom Namen her, macht die Vorauswahl und ich kriege die Top 20 und mache dann nochmal mein Ranking daraus und die Gewinner und so weiter. Und ich bin immer sehr beeindruckt, wie gut die Fans schreiben können. Und es ist natürlich super witzig, in meinem Universum, diese Geschichten, die in meinem Universum angesiedelt sind, dann zu lesen und sowas. Ich kann leider nicht alles lesen, was die Fans mir gerne schicken wollen. Aber die meisten hatten bisher auch Verständnis. Und durch diese Wettbewerbe, die sehr lustig sind, also es gibt auch Fanart-Wettbewerbe, das geht etwas schneller, nur das brauchen wir das Bild anschauen. Und das ist einfach für mich so eine Art wie, also ich finde das toll, wenn meine Fans kreativ sind und das möchte ich auch fördern.
Ich finde das sehr schön, weil es wird ja der jungen Generation immer nachgesagt, sie würde nicht mehr lesen und sie würde schon gar nicht mehr schreiben.
Die Leute kenne ich nicht. Ich kenne nur die viel lesen, also oder die bisher nicht gelesen haben und jetzt lesen. Mhm. Und die anderen, die gibt es auch und das respektiere ich auch, wenn jemand nicht lesen mag. Aber sie verpassen echt was. Es macht so viel Spaß, in diese Welten einzutauchen. Mhm. Wenn man es einmal entdeckt hat, ist man, glaube ich, dann abhängig, wenn man Glück hat. Das ist eine schöne Sucht.
Genau. Du hast auch schon Bücher geschrieben, die explizit für Erwachsene sind. Machst du das noch weiter? So, hast du noch Ideen?
Mir fällt gerade noch was ein zu der letzten Frage.
Oh, darf ich bitte
noch
sehr.
Ja, genau. Also diesen Ratgeber für junge Autoren habe ich geschrieben, weil ich habe selber schon mit 11 Jahren angefangen zu schreiben. Auf der Lesung habe ich ja erzählt, einfach weil mir langweilig war, ja. Und deswegen, damals musste ich mir alles selber beibringen. Es gab keinen Schreibratgeber, wirklich gar nichts. Und dann musste ich mir überlegen, wie mache ich eine Geschichte spannend? Wie charakterisiert man eine Figur? Wie schreibt man einen Dialog? Ich musste alles für mich selber erfinden, was ja sehr doof ist, weil das kann man ja jetzt auch nachlesen. Andere haben das schon vor einem ausprobiert. Und deswegen habe ich diesen Ratgeber geschrieben, der hieß früher Wörterwerkstatt. Jetzt heißt der coole Texte schreiben. Und da habe ich einfach all mein Wissen weitergegeben, was ich in dem Alter gerne gehabt hätte, um meine Geschichten zu schreiben. Was ich halt jetzt habe und meinem jüngeren Ich so. Ja, und ich habe auch schon gehört, dass es vielen jungen Autoren auch geholfen hat.
Wie unterscheidet sich das, was du jungen Autoren rätst, im Gegensatz zu dem, was du für erwachsene Autoren schreibst?
Ach, gar nicht so sehr, aber ich habe zum Beispiel auch ein Kapitel drin über Songtexte schreiben oder sowas. Also einfach ein bisschen ausprobieren. Also junge Autoren haben aber auch spezielle Probleme, zum Beispiel das nicht fertig schreiben. Also ich kenne das zum Beispiel, habe ich für ungefähr 30 Geschichten, Titel für Geschichten gehabt und nicht die Geschichte dazu. Oder dann 10 Anfänge und keine fertige Geschichte oder sowas. Also das ist normal. Man probiert, springt auch von den einer Idee zur anderen und lernt ganz allmählich, das fertig zu schreiben, von der kurzen zur langen Form zu kommen. Dieses Durchhaltevermögen, ich meine, es ist einfach, so einen Wälzer zu schreiben, ist einfach so eine Ausdauerfrage auch. Das kann man lernen. Und das ist aber Übungssache. Und das ist ein typisches Problem. Oder da geht es auch um solche Fragen wie, wie merke ich, ob ich Talent habe? Oder wie manage ich meinen Deutschlehrer? Ja, weil das ist ja auch nicht so einfach. Wenn du da als Autor dich outest, hast du ja eine gewisse Verpflichtung, gute Arbeiten zu schreiben dann und so. Und also soll man es sagen oder nicht? Zum Beispiel auch seinem Umfeld. Was riskierst du damit? Was bedeutet das, wenn man als 13-Jähriger einen Text an den Verlag schickt? Was für Reaktionen kommen dann? Habe ich alles ausprobiert? Kann ich dann sozusagen berichten, was mir passiert ist und so? Und also diese Erfahrungen kann ich einfach weitergeben, die für Erwachsene vielleicht nicht so relevant sind. Die brauchen ja keine Deutschlehrer mehr, zum Glück.
Gut, kommen wir zurück zu der anderen Frage. Bücher für Erwachsene. Du hast schon diverse geschrieben, Bücher, die explizit nur für Erwachsene sind. Hast du da noch Lust, da weiterzumachen? Hast du noch Ideen dafür?
Ja, durchaus, durchaus. Aber ich habe es als Erwachsenenautorin nie so richtig geschafft, mich durchzusetzen. Also sagen wir so, es hat super, super total Spaß gemacht, die zu schreiben, diese Romane. Aber sie haben, also um noch eine Fortsetzung schreiben zu dürfen, muss es ja eine gewisse Anzahl sich verkaufen. Und ansonsten ist der Verlag eher so lauwarm und so. Mhm. Und wenn ich merke, dass ein Standbein immer so schwächlich bleibt und dann denke ich so, okay, das andere läuft halt so viel besser. Und dann mache ich halt erstmal jetzt das. Und der Erwachsenenroman, ich liebe sie sehr, aber wenn es nicht so gut läuft, dann ist es halt einfach so. Mhm. Ja, da muss man dann zugeben, dass die Leute wollen halt das von mir lesen und nicht das andere. Mhm. Und unter meinem richtigen Namen bin ich halt nicht so bekannt.
Was liest du eigentlich selbst gerne?
Oh, alles. Also wenn gar nichts da ist, auf der Rückseite der Müsli-Packung. Also ich bin so ein Lese-Junkie. Und also bei mir liegt alles auf dem Nachttisch, aber nicht sehr lange, weil ich 2 bis 3 Bücher pro Woche durchfresse. Und also sehr gerne lese ich zum Beispiel Autobiografien. Also ich speichere so, ich bin so ein Durchlauferhitzer. Ich nehme alles auf, was Leute erlebt haben. Dinge, die ich gesehen habe und erlebt habe und gibt es dann in meinen Büchern wieder von mir quasi und so Erfahrungen und sowas. Und dann, also wie gesagt, Autobiografien, Reiseberichte, auch Sachbücher, aber auch Krimis, Thriller, Science-Fiction, Fantasy, Gegenwartsliteratur, eigentlich alles.
Querbeet,
und das ist, glaube ich, auch gut, weil ich glaube, das ist nicht gut, wenn man als Fantasy-Autor nur Fantasy liest. Ich glaube, dann kriegt man ganz leicht so einen Tunnelblick. Und dann führt man Klischees weiter, ohne das zu merken. Das kann sein zumindest. Und wenn man so ein bisschen immer halb von außen kommt oder überall umtriebig ist, dann merkt man das vielleicht, dass irgendwas schon 1000-mal da war und man es vielleicht nicht mehr bringen sollte oder sowas. Und hat viele Einflüsse von überall und nicht nur von anderen Fantasy-Autoren, was vielleicht so eine Inzucht ergibt.
Du hast es schon angedeutet, du schreibst 2 bis 3 bis 15 Bücher im Jahr.
Sagen wir mal 2 bis 3.
Ja. Das, was ja trotzdem für viele Autoren, die ich kenne, schon extrem viel ist.
Die Woodwalker sind nicht dick. Die sind dann noch mit Illus und so.
Und trotzdem.
Ja, trotzdem.
Okay. Ist schon sehr effizient.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich mir angewöhnt habe, schon seit mehreren Jahren wirklich gründlich zu planen. weil ich weiß von Autoren, die, also es ist so eine Typfrage, manche planen, manche nicht. Mhm. Und ich weiß, dass die planen deutlich länger, die nicht planen, deutlich länger brauchen und dass sie immer wieder stecken bleiben, also Schreibblockaden haben. Und ich mache immer ein sehr detailliertes Exposé, habe die Handlung also im Griff, habe die Figuren vorher gründlich geplant und habe mir einfach schon überlegt, also was wann kommt, ja, im Roman. Und dann kann ich den wirklich so, da kann ich so durchfließen. Also ich kann es dann aus mir rausfließen lassen, dieses Buch, weil es in meinem Kopf eigentlich schon da ist. Mhm. Und ich mich nicht ständig fragen muss, was mache ich eigentlich? Wollte ich nicht eigentlich was anderes machen? Könnte das anders ausgehen? Obwohl ich baue natürlich ganz viel spontane Einfälle auch ein, weil mir ständig irgendwas einfällt, aber grundsätzlich ist die Richtung klar und dann kann man wirklich auch relativ schnell schreiben.
Das heißt, du hast auch jede Szene schon vorher angelegt und weißt ganz genau, so fängt sie an, das passiert darin und so hört sie auf.
Es ist wirklich, es geht viel schneller, wenn man sich das vorher überlegt. Mhm. Manchmal auch einfach nur einen Tag vorher, aber ja, ich überlege es mir vorher. Das hilft sehr.
Was hast du dann für ein... Viele Autoren meckern ja immer, wir wollen gar nicht über Wordcount reden und immer...
Nee, ich rede auch nicht über Wordcount.
Okay, gut.
Aber wir können über Seiten reden. Oder also sowas. Ich schaffe so, also sagen wir, unter 5 Buchseiten bin ich nicht zufrieden mit mir. Mhm. Das ist aber, 5 Buchseiten ist aber das Minimum. Das habe ich absichtlich minimal sozusagen definiert, damit ich, das schaffe ich eigentlich immer.
Ja? Pro Tag.
Pro Tag. Mhm. Genau. Und und wenn ich dann mehr schaffe, was meistens ist, dann bin ich zufrieden. Das ist doch super geil. Wenn man sich niedrige Ziele setzt, dann springt man so mit einem großen Satz drüber. Und wenn ich im Showdown bin, dann läuft das sowieso, das aus, ob ich so ein, wie so ein Stein den Berg runterrolle, dann schreibe ich immer schneller und schneller, schneller, weil es ja auch spannend ist, für mich auch. Und dann will ich das unbedingt alles reintippen, so schnell wie möglich, Tag und Nacht und so. Und dann überschreite ich das ums Doppelte teilweise, so Dreifache manchmal. Mhm. Aber Minimum ist diese 5 Buchseiten und das schaffe ich, wie gesagt, immer.
Mhm. Hast du auch tatsächliche Monatspläne oder Wochenpläne im Sinne von, auch die nächsten 3 Wochen plane ich jetzt und dann habe ich so und so viele Wochen zum Schreiben?
Also sag mal so, diesen Herbst ist das ein bisschen schwierig, weil ich ständig auf Lesereise bin. Ganz viel war zum Beispiel gerade eine Woche in Bonn. Mhm. Dann habe ich in Gasteig gelesen, am Montag war ich in Augsburg und so. Und nächste Woche bin ich wieder woanders in Salzburg und so. Also das ist immer sehr zerfasert im Moment. Und ich habe aber gesagt, okay, ab Januar schreibe ich Seawalkers 4, dann bitte nicht mehr stören. Und dann habe ich zwar auch noch Lesungen, aber dann bin ich wirklich so Tunnelblick auch. Ich stehe auch dazu. Und versuche alles, was mich da aufhalten könnte, jetzt schon zu erledigen und im Januar und wie gesagt das ganze Frühjahr und den Sommer, wenn ich weiß, ich bin im Showdown, ich weiß ungefähr, wann ich den Showdown schreiben werde, dann auf jeden Fall frei zu halten. Mhm. Und ich muss das halt mit den 2 bis 3 Büchern irgendwie eintakten im Jahr und weiß aber aus Erfahrung, wie lange ich brauche ungefähr und gebe immer pünktlich ab. Die Verlage lieben mich dafür.
Sehr gut.
Ja, weil die kennen das natürlich auch anders.
Ja, ja, klar.
Ich habe auch früher als Verlagslektorin gearbeitet. Das hat eigentlich keiner pünktlich abgegeben. Böse, sehr böse. Genau.
Wie lange hast du das gemacht als Verlagslektorin?
Ich habe beim Campus Verlag im Lektorat gelernt. Und die konnten mich leider nicht übernehmen, war keine Stelle frei und dann bin ich quasi in Journalismus rein. Mhm. Also es war eine relativ kurze Phase meines Lebens, aber dadurch kenne ich halt beide Seiten, die Verlagsseite und die Autorenseite. Und deswegen glaube ich, dass ich eine relativ pflegeleichte Autorin bin. Ich dränge niemals und ich weiß, was sie alles am Hut haben und alles machen müssen und wie viele Autoren die betreuen und sowas. Und deswegen bin ich da, glaube ich, recht verständnisvoll, wenn es bei denen mal nicht so passt.
Mhm. Ja. Bist du in der Autorenwelt relativ gut vernetzt auch mit anderen Fantasy-Autoren oder auch Nicht-Fantasy-Autoren?
Man lernt zwangsläufig sehr viele Autoren kennen. Ich bin fast froh, wenn ich mal jemanden kennenlerne, der nicht schreibt, weil natürlich muss man die ganzen Manuskripte von den Freunden dann lesen. Und man redet dann, wenn man nicht aufpasst, nur noch über so Schreibzeug, was nicht gut ist. Also ich bin ganz froh, dass mein Mann nicht aus der Branche ist, sondern Elektrotechniker. Und dadurch habe ich die ganze Welt der Technik einfach, also Anregungen aus der Technik, wir reden über moderne Entwicklungen, alles Mögliche. Und er hat mir bei Ruf der Tiefe mit der Ultraschallkommunikation geholfen und was weiß ich. Also immer, wenn Technik im Spiel ist, berät er mich. Und es ist eine ganz spannende Welt, die Technik und Wissenschaft. Und ich finde das schön, aus vielen Welten Inputs zu bekommen. Und wenn ich nur in der Autorenwelt mich bewegen würde, würde ich ja wahnsinnig werden. Mhm. Also um Gottes Willen. Nee.
Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, stell dir vor, du bist auf einen 12. Geburtstag eingeladen und du darfst ein Buch verschenken und zwar keines von deinen eigenen.
Ach, da weiß ich reichlich, genau.
Sag mal.
Also, es kommt immer darauf an, ich muss dann erstmal rauskriegen, was derjenige schon hat. Also, ob es ein Mädchen, ob es ein Junge ist. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er Erebus schon hat, also von Ursula Poznanski. Und beim 12-Jährigen, also zum Beispiel die Eulentrilogie von Kenneth Oppel, super genial. Nee, Fledermaus-Trilogie, genau, Eulen, das war jemand anders, genau. Die verschenke ich wahnsinnig gerne. Dann, also es gibt unendlich viele gute Bücher und es ist halt total schade, dass in den Schulen teilweise immer noch die Sachen gelesen werden von Anno Dazumal, von, die noch schon 30, 40 Jahre alt sind. Dabei gibt es so viele gute neue Jugendliteratur. Mhm. Ja, zum Beispiel oder Außerirdisch ist woanders. Das ist ein Junge, der sehnt sich danach, Außerirdische zu treffen. Der wartet darauf, dass er endlich mal einen trifft und dann kommt dieser neue Junge in seine Klasse und der ist total strange und dann denkt er, ja, endlich, es ist ein Außerirdischer. Und er fängt dann an, ihn zu erforschen und als Erwachsener kapiert man natürlich relativ schnell, was mit dem Jungen los ist. Aber der Junge schnallt es erst ganz am Schluss und ist einfach super anrührend. Mhm. Also es gibt so viele schöne Bücher. Mhm. Da habe ich kein Problem mit dem Verschenken. Es muss nicht immer von mir sein. Genau. Obwohl ich verschenke gerne Selbstgemachtes. Also ich habe ja auch viel Selbstgemachtes. Genau. Okay, schlechter Witz. Ja.
Gut. Vielen Dank, Katja. Bitte. Das war ein sehr schönes Gespräch. Danke auch für deine Lesung.
Bitte, bitte.
Vielen Dank, liebes Publikum. Kommt wieder zu Habern on Stage. Dankeschön.
Jo.